Guten Morgen. Das klappt immer. Heute wird uns Habakuks Geschichte beschäftigen. Wer ist Habakuk? Also außer, dass er ein Prophet ist, ein Buch geschrieben hat und einen seltsamen Namen trägt, wissen wir hier wenig über Habakuk. Der Name Habakuk bedeutet übrigens umarmen oder küssen. Anhand seiner Texte müssen wir erraten, wer er war und in welcher Zeit er gelebt hat. Höchstwahrscheinlich war Habakuk ein Zeitgenosse von Jeremia. Dies bedeutet, dass er Ende des 6. Jahrhunderts bis Anfang des 5. Jahrhunderts vor Christus im Königreich Juda gelebt hat. Das Königreich Juda ist nur ein Teil des ursprünglichen Reiches Israel. Der andere Teil, das Nordreich, wurde etwa 100 Jahre vor Habakuks Zeit von den Assyrern zerstört. Die Assyrer hatten den Mittleren Osten 3 Jahrhunderte lang dominiert. Aber zu Habakuks Zeit gibt es ein Volk, das noch mächtiger und noch gewalttätiger ist als die Assyrer. Die Babylonier. In weniger als 30 Jahren zerstören die Babylonier das starke Assyrische Reich und streben nach der Vorherrschaft über die Region. Ein weiteres mächtiges Reich, Ägypten, will jedoch auf keinen Fall eine babylonische Herrschaft über den Mittleren Osten zulassen. Es droht Krieg. Auf der einen Seite die Babylonier, auf der anderen Seite die Ägypter. Und das kleine Königreich Juda sitzt in der Mitte. Bemerkenswert für einen Prophet in dieser turbulenten Zeit scheint Habakuk nicht sehr interessiert an der politischen und militärischen Lage zu sein. Habakuk ist mit etwas anderem beschäftigt. Er schreibt: Schon so lange her rufe ich zu dir um Hilfe, und du hörst mich nicht. Ich schreie, Gewalt regiert, und du greifst nicht ein. Warum lässt du mich solches Unrecht erleben? Warum siehst du untätig zu, wie die Menschen geschunden werden? Wo ich hinsehe, herrschen Gewalt und Unterdrückung, Entzweiung und Streit. Weil du nicht eingreifst, ist dein Gesetz machtlos geworden. Und das Recht kann sich nicht mehr durchsetzen. Was Habakuk beschäftigt, ist die moralische Lage in Juda. Nachdem er so oft gebetet hat, bekommt er endlich eine Antwort. Hier sind Gottes Worte. Ich rufe die Babylonier, dieses wilde, erbarmungslose Volk. Sie ziehen über die Erde hin, um Länder in Besitz zu nehmen, die ihnen nicht gehören. Gott will also die Judäer bestrafen, indem er die gewalttätigen Babylonier zu ihnen schickt. Damit hatte Habakuk nicht gerechnet. Die Babylonier waren nicht nur wild, gewalttätig und erbarmungslos, sie waren auch Heiden, Sünder, die Gott überhaupt nicht verehrten. Wie kann Gott die Babylonier benutzen, um Juda, sein Volk, zu bestrafen? Habakuk verschweigt nicht seine Empörung und Ratlosigkeit. Herr, deine Augen sind zu rein, sagt Habakuk, als dass du Böses mit ansehen könntest. Du kannst doch nicht so sehen, wie Menschen gequält und misshandelt werden. Warum lässt du diese Räuber gewähren? Warum greifst du nicht ein, wenn diese Verbrecher andere verschlingen, die rechtschaffener sind als sie? Warum lässt du zu, dass Menschen behandelt werden, als wären sie Fische? Da sind viele Warum-Fragen. Da sind ehrliche Warum-Fragen. Was antwortet Gott? Er sagt zwei Sachen. Erstens, die Babylonier werden nicht so einfach davonkommen. Gott wird sie auch bestrafen. Zweitens, am Ende der Zeit wird Gott selbst handeln. Habakuk musste aber warten. wenn der Herr sich verzögert, sagt Gott, dann warte auf ihn. Er wird bestimmt eintreffen und nicht ausbleiben. Schreibe also, wer falsch und unredlich ist, geht zugrunde. Aber wer mir die Treue hält und das Rechte tut, rettet sein Leben. In Habakkuks Buch ist wirklich einzigartig, dass wir einen Dialog zwischen Gott und Habakkuk haben. Der Text, den wir heute lesen werden, ist Habakkuks finale Antwort in diesem Gespräch mit Gott. Er schreibt diese Antwort in Form eines Psalms. Wir lesen also Habakkuk 3, eine verkürzte Version nach der Übersetzung Gute Nachricht. Ein Gebet des Propheten Habakkuk. Herr, von deinem Ruhmestaten habe ich gehört. Sie füllen mich mit Schrecken und Staunen. Erneuere sie doch jetzt in unserer Zeit. Lass uns noch sehen, wie du eingreifst. Auch wenn du zornig bist, hab mit uns Erbarmen. Gott kommt von Teman her. Der heilige Gott kommt von Gebirge Paran. Seine Majestät überstrahlt den Himmel, sein Glanz erfüllt die ganze Erde. Rings um ihn leuchtet es wie Sonnenlicht, nach allen Seiten strahlt es von ihm aus. Die Pest geht vor ihm her, und hinter ihm folgt die Seuche. Setzt er den Fuß auf die Erde, so bebt sie. Blickt er die Heere der Völker an, so erschrecken sie und stieben auseinander. Du bist ausgezogen, um dein Volk, um deinem Volk zu helfen, ihm und dem König, den du gesalbt hast. Unsere Feinde wollten uns jagen. Sie stürmten heran wie ein Wirbelwind. Sie freuten sich schon bei dem Gedanken, uns Arme in ihr Versteck zu schleppen, uns zu verschlingen wie der Löwe seine Beute. Du aber durchbohrtest sie mit ihren eigenen Pfeilen. Als ich die Kunde davon vernahm, das heißt, als Habakkuk geirrt hat, dass er noch warten musste, fuhr mir der Schreck in die Glieder. Meine Lippen fingen an zu zittern. Meine Knie wurden weich und gaben nach. Ich war am ganzen Leib wie zerschlagen. Noch muss ich warten auf den Tag, der dem Volk, das uns angreift, den Untergang bringt. Noch gibt es keine Feigen oder Trauben. Noch sind keine Oliven zu ernten. Noch wächst kein Korn auf unsere Felder. Und die Schafhürden und Viehställe stehen leer. Und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft. Was er zugesagt hat, erfüllt mich mit Freude. Der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft. Er macht mich leichtfüßig wie die Gazelle und lässt mich sicher über die Berge schreiten. Dieses Lied ist auf Saiteninstrumenten zu begleiten. Als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, der letzte Teil ist sehr schön. Der erste, naja, es ist ein bisschen überflüssig. Als ich den Text zum zweiten Mal gelesen habe, habe ich gemerkt, oh, es gibt schon einen Zusammenhang zwischen den beiden Teilen. Beim dritten Mal ist es mir auch aufgefallen, oh, wow, was für ein gewaltiger Psalm. Aber keine Sorge, ich lese Ihnen nicht dreimal den Psalm. Was ich jedoch versuchen möchte, ist, Ihnen mitzuteilen, was ich in diesem Text entdeckt habe. Am Anfang des Textes finden wir Habakkuk betend. Er erinnert sich selbst und Gott an die Ruhmestaten Gottes. Dann bittet er Gott, ohne Umschweife zu handeln. Hab Erbarmen, betet Habakkuk, greif doch ein. Im zweiten Teil passiert etwas Wunderbares. Gott kommt tatsächlich. Er kommt glänzend, strahlend, glorreich. Er kommt mit großer Macht. Er kommt sogar bewaffnet wie ein Krieger. Wir sehen Gott, der seine Macht zuerst über die Natur ausübt. Hügel und Berge, Wellen und Meer, Sonne und Mond, alle sind Gott unterworfen. Dann sehen wir Gott, der seine Macht über die Feinde seines Volkes ausübt. Diese Feinde werden wie ein Wirbelwind beschrieben oder wie ein listiges Raubtier. Doch Gottes Angriff lässt sie machtlos und gedemütigt zurück. In diesem Teil des Textes erfüllt Gott die ganze Schöpfung mit Schrecken und Staunen. Es kommt aber ein dritter Teil, wo wir einen Bruch im Text feststellen können. Diesen Bruch können wir vergleichen mit einer Szene, wo Habakuk aus einem Traum erwacht. Er hat geträumt, dass Gott gekommen wäre, den Feind abgeschreckt und weggejagt hätte. Es war ein schöner Traum, aber nur ein Traum. Und das Erwachen schmeckt bitter. Gott ist nicht da. Die Schöpfung bebildert durch Feigen, Trauben, Felder und Viehherden. Die Schöpfung zeigt keine Spur von einem Eingreifen Gottes. Der Feind aber ist sehr wohl da. Das erschüttert Habakuk. Er fühlt den Schreck in seinen Gliedern. Seine Lippen zittern, seine Knie werden weich. Habakuk ist am ganzen Leib wie zerschlagen. Aber dann kommt das große Finale. Trotz dieser bitteren Enttäuschung, trotz der Gefahr am Horizont, will Habakuk jubeln. Er hat Freude. Woher kommt diese Freude? Gott hat seine Hilfe zugesagt. Selbst wenn der Feind wie ein gefährliches Raubtier beschrieben wird, sieht sich Habakuk selbst wie eine Gazelle, die leicht und sicher über die Berge steigt und Zuflucht findet. Ich finde, dass es ein gewaltiger Psalm ist. Der Psalm nimmt uns auf eine emotionale Achterbahnfahrt mit Habakuk mit. Wir starten tief unten mit diesem Schrei um Gottes Hilfe. Wir fahren hoch, als die Hilfe prompt kommt. Wir fahren höher, als wir entdecken, wie mächtig Gott ist, nicht aufzuhalten. Höher und immer höher fahren wir, als wir die Feinde abgeschlagen sehen. Und dann fallen wir tief, sehr tief, als wir von unserem Traum erwachen und feststellen müssen, dass es nur ein Traum war. Aber kurz bevor wir jede Hoffnung verlieren, nimmt uns Habakuk mit in dieser letzten Looping, wo alles Kopf steht. Es heißt, dass wir jubeln dürfen, trotz aller Enttäuschung. Und schließlich, als Krönung dieser Fahrt, erleben wir eine sanfte und sichere Ankunft, leichtfüßig wie die Gazelle. Ich habe diese Achterbahnfahrt sehr genossen. Und dort dabei sind ein paar Fragen aufgekommen. Die erste lautet, warum dieses Bild von Gott? Ein Gott, der strahlt wie ein Stern, auf ein Pferd reitet und mit Blitzen und Pfeilen in alle Richtungen wirft. Das ist nicht unbedingt das Bild von Gott, das ich gewohnt bin. Ich muss zugeben, dass es mir schwerfällt, dieses Bild von Gott anzunehmen. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Wir müssen uns aber daran erinnern, dass dieser Psalm nicht in erster Linie für uns oder unsere Generation geschrieben wurde, sondern für die Bewohner eines kleinen Reiches im Mittleren Osten, die einen brutalen und gewalttätigen Feind erwarteten. Die Judäer, die damals diesen Text gelesen haben, fühlten sich von den Babyloniern bedroht. In seinem Psalm gibt Habakuk den hoffnungslosen Judäern das Bild eines starken Retters. Die Babylonier mögen wie ein Wirbelwind auf die Nationen losstürmen. Sie kommen doch nicht im Entferntesten an Gottes Größe und Macht erhalten. Zerbersten die Berge, wenn sie die Babylonier sehen? Sinken etwa die Hügel unter ihren Schritten? Verstecken sich Sonne und Mond, wenn die Babylonier es fordern? Herrschen sie über Pest und Seuche? Nein. Nein. Die Babylonier mögen furchtbar sein, aber der, der die ganze Welt regiert, ist Yahweh. Der furchtbarste aller Krieger, der mächtigste aller Götter. Und das Beste ist, dieser furchterregende Gott steht auf Judas Seite. Habakuk verwendet hier das Bild eines starken Ritters, um Hoffnung in seinen Leser zu erwecken. Eine weitere Frage ist, wie kann Habakuk jubeln? Habakuk beschreibt zwar einen mächtigen Gott, der alle mit Furcht erfüllt, aber gleichzeitig merkt er selbst, dass Gott nicht eingreift. Das Unheil wird Habakuks Volk trotz der Macht Gottes treffen. Was nutzt Habakuk, dieser starke Retter, wenn er nichts tut? Kann Habakuk wirklich jubeln mit dem Wissen, dass Gott ihn theoretisch retten kann, es aber trotzdem nicht tut? Es gibt hier drei Fehler, dass wir nicht begehen sollten. Erstens, Habakuks Ruf zu Jubel bedeutet nicht, dass er nicht leidet. Er erwartet mit Zittern und Schrecken, was passieren wird. Das Unheil macht ihm keine Freude, ganz im Gegenteil. Worüber Habakuk sich freut, ist Gottes Versprechen, bald zu handeln. Zweitens, Habakuk denkt nicht, dass Gott gar nichts tut. Gott zieht die Fäden. Die Babylonier kommen, weil er es angeordnet hat. Was Habakuk stört, ist nicht, dass Gott nichts tut, sondern dass Gott die Babylonier schickt, anstatt selbst einzugreifen. Deshalb freut sich Habakuk, als Gott verspricht, selbst zu handeln, obwohl Habakuk darauf noch warten muss. Und drittens, Habakuk ist nicht leichtgläubig. Zumindest erscheint er mich nicht so, wenn ich sein Buch lese. Wenn ich am Flughafen in der Elfenbeinküste ankomme, gibt es immer viele junge Leute, die mir anbieten, meine Koffer zu tragen und mir ein Taxi zu suchen. Wenn einer von denen mir sagen würde, warte hier, ich trage deinen Koffer und suche dir schon mal ein Taxi, würde ich ihn mehr oder weniger höflich wegschicken. Wenn aber mein Bruder zu mir sagen würde, warte hier, ich trage deinen Koffer und suche schon mal ein Taxi für dich, dann könnte ich mir sicher sein, dass er mir wirklich ein Taxi besorgt und nicht einfach mit meinem Koffer verschwindet. Also ich vertraue meinem Bruder nicht nur, weil er mein leiblicher Verwandter ist, sondern weil ich ihn genau kenne. Ich weiß, dass er mich nie betrügen würde. Nicht für einen Koffer voller Geld und ganz sicher nicht für einen Koffer voll mit deutschen Souvenirs und einem eingeschweißten Leberkäse. Habakuk ist nicht leichtgläubig, weil er Gott kennt. Er hat von Gottes großen Taten gehört, aber nicht nur das. Habakuk teilt mit Gott dieselbe Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Er redet oft mit ihm, offen und ehrlich. Beide kennen sich gut genug, dass Gott Habakuk seine Pläne offenbart. Eigentlich kennt Habakuk Gott so gut, dass er sich erlaubt anzumerken, dass das, was Gott da tut, eigentlich nicht zu Gott passt. Außerdem weiß Habakuk, dass es niemanden gibt, der sein Volk mehr liebt als Gott. Habakuk jubelt, weil er Gott kennt. Auf ihm ist Verlass. Jetzt die wichtigste Frage. Was bedeutet dieser Text für uns? Was können wir von Habakuk lernen? Es gibt sehr viel, das wir von Habakuk lernen können. Seine starke Beziehung zu Gott, seine Leidenschaft für Gerechtigkeit, seine vorbildliche Geduld und sein Vertrauen. Es gibt aber einen Punkt, den ich heute besonders unterstreichen möchte. Habakuk schreibt einen Psalm. Was meine ich damit? Ein Psalm ist ein Lied, ein Gedicht, das im Gottesdienst oder bei Festen gesungen werden soll. Wir wissen sogar, dass Habakuks Psalm auf Saiteninstrument zu begleiten ist. Habakuk ist bewusst, dass er nicht der Einzige ist, der auf Gott warten muss. Ganz Judäa wird das Unheil erfahren. Ganz Judäa wird auf Gottes Eingreifen warten. Deshalb denke ich, schreibt Habakuk diesen Psalm, um seine Landsleute zu ermutigen. Er offenbart seine Gefühle und nimmt alle mit in diese einzigartige Achterbahnfahrt, sodass sich die anderen Judäer auch auf Gottes Hilfe freuen können. Ich finde, dass Habakuks Nächstenliebe ein schönes Vorbild ist. Habakuk gebet zwar: Lass uns noch sehen, wie du eingreifst. Auch wenn du zornig bist, hab mit uns Erbarmen. Dieses Gebet könnte auch von jedem von uns stammen. Wir alle müssen so oft auf Gottes Eingreifen warten. Oft bin ich jedoch so sehr mit meinem eigenen Warten beschäftigt, dass ich vergesse, dass ich nicht der Einzige bin, der warten muss. Ich schreibe leider keinen Psalm, zumindest keinen guten. Es gibt aber drei Dinge, die mir helfen, wie Habakuk beim Warten auf Gottes Eingreifen meinen Nächsten nicht zu vergessen. Erstens das gemeinsame Gebet, füreinander und auch für andere. Ich bedanke mich herzlich bei allen, die sich die Zeit nehmen, um zusammen für die Kinder, die Gemeinde und für andere Christen zu beten. Zweitens hilft mir die Zeit im Gottesdienst, wo wir unsere Gebetsanliegen und Erlebnisse mitteilen können. Für mich ist es ein wichtiger Bestandteil unseres Gottesdienstes. Und manchmal auch eine kleine emotionale Achterbahnfahrt. Manchmal dankt jemand für die Heilung und Bewahrung, gefolgt von jemandem, der um seinen besten Freund trauert. Manchmal berichtet jemand von einer wunderbaren Zeit, wo er andere Menschen von Gott erzählen konnte, gefolgt von jemandem, der von der Gleichgültigkeit der Menschen tief getroffen ist. Und manchmal kommt einer und erzählt, wie schwer es ist zu warten. Und manchmal schweigen wir alle. Ich bedanke mich auch bei allen, die diese Gemeindezeit durch ihre Berichte bereichert haben. Sonntag für Sonntag ist dies ein schöner, lebendiger Psalm, den wir gemeinsam schreiben. Und drittens, das Abendmahl. Ich glaube, Gott wusste, dass uns das Warten manchmal schwer fallen würde. Er wollte, dass wir uns mit dem Teilen von Brot und Wein gegenseitig ermutigen, bis er wiederkommt. Also wenn wir heute das Brot und den Kelch bekommen und weitergeben, lassen Sie uns dort daran denken, dass unser Nachbarn in seinem Leben auf Gottes Eingreifen wartet. Lassen Sie uns bitte diese Worte besonders beachten. Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut für dich vergossen. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir sagen dir Danke für Habakuks Beispiel und wir beten, dass wir auch dich vertrauen können. Und wir beten auch, dass wir unsere Nachbarn nicht vergessen können. Amen.